Guten Morgen miteinander. Ich muss mich da noch schnell einrichten. Das geht nicht. So. Ja, ich freue mich, dass ich heute darf. Etwas teilen mit euch, das mich schon seit einer Zeit begleitet und beschäftigt. Und ja, das Thema ist begraben oder gepflanzt. Und wir möchten gerade mit einer Blume starten. Wenn man sie so anschaut, hat man nicht das Gefühl, dass das jetzt eine spezielle Blume wäre. Aber es ist ganz ein spezielles Pflänzchen. Und zwar ist das gewachsen aus Samen, die 30'000 Jahre im Boden waren. 30'000 Jahre, ob die Zahl stimmt oder nicht, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls unendlich lang im Boden, im Permafrost in Sibirien. Und Forscher haben es geschafft, dass sie aus diesen uralten Pflanzen das Pflänzchen können anzüchten. Ich habe mal nachgeschaut im Internet auf so Seiten von einer Gärtnerei, wie lange man so Pflanzensamen behalten kann. Und die meisten sagen ja so 2 bis 4 Jahre. Also wenn man denkt, 30'000 Jahre, das ist extrem lang. Und das ist wirklich eine Sensation, dass da überhaupt noch etwas daraus gewachsen ist. Ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal irgendetwas gesehen oder gepflanzt hast, aber vielleicht hast du auch schon mal so kleinere oder grössere Körner im Boden gedruckt. Es gibt so viele verschiedene Formen und Farben. Und hast gespannt gewartet und dann können beobachten, wie nach ein paar Tagen, vielleicht auch Wochen, irgendwann etwas Grünes aus der Erde rausgekommen ist. Und vielleicht hast du aber auch geschaut und gewartet und es ist nichts rausgekommen. Und die Erde ist einfach braun geblieben. Das Bild von diesen Samen im Boden, das begleitet mich schon länger. Und ja, ich möchte euch heute ein paar Gedanken dazu mitteilen und ja, vielleicht einfach ein paar Anregungen auch für unseren Alltag. Vor ein paar Wochen war ich mit meinen Eltern im Garten und habe cool verjätet. Und dann habe ich so einen Samenstand abgeschnitten von so einem Stiefmütterli. Genau. Und irgendwie hat mich das fasziniert, wie dort die kleinen Sämli so eins am anderen aufgereihelt, schön in ihrem Näschli hineinhöckelt. So wie der reiche Ertrag von einem erfüllten Leben, das man hier sieht, auf einen Schlag. Und ich habe den dann eingestellt mit ein paar noch blühenden Blümchen. Und am nächsten Tag, als ich gekommen bin, sind all die Sämli rausgespickt gewesen. Das grüne Ding war leer und die Sämli sind alle verteilt gewesen. Und es ist mir so vorgekommen, wie so auch jetzt fertig Komfortzone, raus aus dem schönen, trauten Beisammensein, runter auf den Boden, runter in den Dreck, runter ins Dunkle, ins Einsame, ganz alleine. Eine Ungewissheit, was passiert jetzt mit mir? Wie lange bin ich da? Wie lange bin ich da begraben? Und wieso bin ich da begraben? In diesen kleinen Sämchen liegt das Potenzial für so ein Stiefmütterli. Es ist wie eine Verheißung. In dir schlummert etwas, das Grosses werden kann. Wenn man das kleine Sämli anschaut, dann hat man das Gefühl, ja, das ist ein Witz, das kann ja nicht sein. Das ist so klein, wie kann so etwas Grosses entstehen? Oder wenn man vielleicht dann sogar an einen Baum denkt. Und man hat das Gefühl, ja, wenn das Sämli in den Boden hineingeht, das ist das Ende von dieser Vision. Es ist in Dreck, es ist begraben, es ist weg. Es gibt einen Mann in der Bibel, der in seinem Leben etwas ganz Ähnliches erlebt hat. Und ihr kennt den sicher alle. Das ist der Josef, der Sohn von Jakob. Er hatte einen grossartigen Start in seinem Leben. Er war der Lieblingssohn von seinem Vater, hat ein spezielles Kleid bekommen und hat einfach ganz eine spezielle Stellung in seiner Familie. Und für seine 10 Brüder war das nicht einfach. Sie haben ihn nicht wirklich geschätzt. Und der Josef hatte auch so Träume gehabt. Sehr spezielle Träume. Und zwar, dass sich seine ganze Familie wird vor ihm verbeugen. Und auch das war natürlich nicht gerade positiv für seine Beziehung zu seinen Brüdern. Und irgendwann hatten sie so einen Hass auf ihn, dass sie ihn bei der nächstbesten Gelegenheit verkauft haben, als Sklave an Nomaden, Immerhin haben sie nicht umgebracht, das wäre eigentlich der erste Plan gewesen. Aber so ist es dem Josef gegangen, wie dem kleinen Sämli von voran. Er ist abgeholt worden von seiner Ehrenstellung, runter in den Dreck auf den Boden. Zuerst einmal in die Dunkelheit der Zisterne, die sie reingeschmissen haben. Und dann später eben allein unter Fremden, weit weg von den Heimen. Seine Brüder haben ihn sozusagen für tot erklärt. Sie haben ihn begraben. Und sein Vater hat sich kaum erholen, er war kaum zu trösten. Und auch er hat etwas begraben. Er hat seine Hoffnung begraben, dass er seinen Lieblingssohn, den Josef, je wieder wird sehen. Er ist dann nach Ägypten verkauft worden, eben als Sklave, also extrem eine niedrige Position. Und ich weiss nicht, was ihm durch den Kopf gegangen ist, es steht nichts davon in der Bibel, was er gedacht hat. Aber wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, dann wäre ich ziemlich sicher sehr unzufrieden gewesen und sehr unglücklich und wahrscheinlich auch sehr selbstmitleidig. Und ich habe mich gefragt, warum passiert das mir? Warum muss ich in dieser Situation sein? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt er mich im Stich? Was ist mit all diesen Träumen, die er mir gegeben hat? Ja, das wären wahrscheinlich meine Gedanken gewesen. Der Josef ist dann gekauft worden vom Potiphar, einem Beamten vom Pharao, und ist dort sein Sklave gewesen. Aber es ist ihm eigentlich gar nicht so schlecht gegangen, weil der Potiphar hat es gut gemeint mit ihm. Der Josef hat eine gute, grosse Verantwortung gehabt. Er war Verwalter von Potiphar, seinem Besitz. Und Gott hat dafür gesorgt, dass alles gelungen ist, was der Josef gemacht hat. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass der Josef eben nicht im Selbstmitleid versunken ist. Ich glaube, wenn er im Selbstmitleid versunken wäre, dann wäre er nicht in eine verantwortungsvolle Position gekommen. Dann wäre er irgendwo einfach mit hängendem Kopf in der Gegend rumgelaufen. Aber von dem lesen wir nichts. Er hat die Verantwortung wahrgenommen und gleichzeitig steht immer wieder, Gott ist mit ihm gewesen und hat ihm die Sachen gelingen lassen. Er hat nicht seine eigenen Fähigkeiten primär auf die vertrauen. Gott hat für ihn gesorgt und trotzdem hat er sein Mögliches getan. Und hat in der Stellung, wo er war, steht als Sklave, hat er dienet. Ich habe mich gefragt, hat der Josef, wo er da war, noch an seine Träume gedacht? Hat er das irgendwie noch im Kopf gehabt? Oder hat er das schon vergessen? Doch dann ist er plötzlich noch tiefer gefallen und wirklich am Tiefpunkt angekommen. Und das Mal hat er überhaupt nichts dafür können. Er ist beschuldigt worden, dass er die Frau von Potiphar belästigt hat. Das hat nicht gestimmt. Und aufgrund von dem ist er ins Gefängnis gekommen. Und dort, im Gefängnis, ist er ganz lang geblieben. Und jetzt ist das kleine Sämli, das zuerst auf die Erde runtergefallen ist, ist jetzt wirklich ganz in der Erde versunken. In der Dunkelheit, in der Einsamkeit. Und er war jetzt wirklich tief unten. Interessanterweise hat es mich aber gedunkt, das ist wieder nicht so gestanden, aber wenn man liest, es dunkt einem, auch dann ist er nicht in Selbstmitleid gefallen. Er ist nicht in die Opferhaltung hineingekommen, ich bin ein Armer und warum geht es mir so schlecht? Sondern wir lesen auch dort wieder, dass er wieder zum Verwalter geworden ist. Also irgendwie haben die Leute, die mit ihm gearbeitet haben, die haben gemerkt, er ist vertrauenswürdig, er macht seine Aufgaben, er ist da und sie haben ihn eingesetzt über alle anderen Gefangenen von dem Gefängnis. Und dann sind zwei Bedienstete vom Pharao ins Gefängnis geworfen worden. Und es steht, dass der Josef ihnen als Diener zugeteilt worden ist. Also er war gleichzeitig Verwalter über das ganze Gefängnis, aber er war auch Diener von diesen zwei Bediensteten. Und das zeugt von einer gewissen Hierarchie und er war wirklich, er war unten gewesen. Er war Diener gewesen, er war Sklave gewesen, ganz unten. Und ich habe mich gefragt, was hätte ich für eine Herzenshaltung oder was habe ich für eine Herzenshaltung, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich ungerechterweise beschuldigt werde für etwas, wo ich muss unten durch, wo ich scheinbar ein Sklave bin von Sachen. Wie ist mein Herz? Kann ich dann noch Diener sein für andere? Oder bin ich nicht viel mehr einfach mit mir selber beschäftigt? Ich möchte euch jetzt einen kurzen Text vorlesen von dem Moment, wo der Josef im Gefängnis ist mit diesen zwei Bediensteten. Das steht im 1. Mose 40. Und es geschah nach diesen Dingen, da versündigte sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, über den Obersten der Mundschenke und über den Obersten der Bäcker. Und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, ins Gefängnis an den Ort, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwächter gab ihnen Josef bei, und er bediente sie. Und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Und sie hatten beide einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht, jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Da erzählte der Oberste der Mundschenke dem Josef seinen Traum und sagte zu ihm, in meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Ranken. Und so wie er Knospen trieb, kam sein Blütenstand hervor und seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharao war in meiner Hand und ich nahm die Trauben und presste sie in den Becher des Pharao aus und gab den Becher in die Hand des Pharao. Da sagte Josef zu ihm, das ist seine Deutung. Die drei Ranken, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stellung einsetzen. Und du wirst den Becher des Pharao in seine Hand geben, nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir, und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer, und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Nachher kommt noch der Zweite, der auch einen Traum hatte, tut seinen Traum am Josef erzählen, der Josef tut ihn deuten. Und dann, am Schluss, steht der Satz, aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Also zuerst einmal finde ich es überhaupt bewundernswert, dass der Josef im Gefängnis gesehen hat, dass den anderen beiden schlecht geht und sie ein trauriges Gesicht machen. Und er hat sie gefragt, warum sind ihr so traurig? Ich meine, ja, wir sind im Gefängnis, das ist vielleicht nicht so lustig. Aber er hat das wie wahrgenommen. Er hat nicht nur seinen eigenen Schmerz und seine eigenen Probleme gesehen, sondern er hat gesehen, okay, denen geht es nicht gut. Und hat sie gefragt. Und was sie ihm gesagt haben, ja, wir haben etwas geträumt und wir können das nicht deuten, hat er seine Hilfe angeboten. Und dann hat es mich so spannend gedacht, dass er dem Mundschenk gesagt hat, hey, wenn du rauskommst, dann leg ein gutes Wort ein beim Pharao für mich. Denk an mich, wenn du draußen bist, damit ich aus dem Gefängnis rauskomme. Und das ist für mich wieder so ein Zeichen dafür, dass er nicht ins Selbstmitleid gekommen ist. Er ist nicht in das traurige, opferhafte gekommen. Er hat wie gemerkt, oh, das ist meine Chance. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, dass ich vielleicht wieder aus dem Gefängnis rauskomme. Und sein Blick ist weg von dem, was ist jetzt da, meine schlimme Situation, sondern wow, da hat es einen Hoffnungsschimmer, der nütze ich. Ja, vielleicht kennt ihr auch so eine Situation, wo ihr drinnen seid. Und ihr haaret aus und ihr habt das Gefühl, etwas muss doch passieren, es muss sich etwas verändern. Und dann kommt so ein Hoffnungsschimmer und dann denkt ihr, wow, das ist die Chance, da bietet sich ein Ausweg. Und ihr wartet und wartet und wartet. Und dann, was ist beim Josef passiert? Nichts. Nichts. Der andere hat ihn vergessen. Und der Josef ist einfach weiter im Gefängnis geblieben. Zwei Jahre. Zwei ganze Jahre. Ja, wie lange sind wir bereit zu warten? Wenn wir warten müssen? Bis sich Verheißungen erfüllen, bis etwas passiert, bis sich endlich eine Veränderung zeigt. Wie lange können wir warten und wie viel Zeit dürfen gehen, bis wir irgendwann sagen, das war's. Gott, du lässt mich im Stich. Die Verheißungen, die du mir gegeben hast, ich sehe nichts davon, da ist nichts. Und ich ziehe mich zurück. Und irgendwann kommt so ein Gefühl von Bitterkeit, man wird zynisch, man wird so ein bisschen gleichgültig, weil man denkt, das war alles für nichts. Ja, wie lange können so Sämli in der Erde sein? Können sie einfach einen Winter lang in der Erde sein, bis der nächste Frühling kommt und dann kommen sie raus? Oder können sie 2 bis 4 Jahre warten, in einem Säckchen irgendwo, in einer Schublade? Oder sind sie 30'000 Jahre im Permafrost vergraben? Wie lange können wir warten? Und wo ist unsere Schmerzgrenze? Und da ist für mich wie so die Frage aufgekommen, bin ich jetzt begraben oder bin ich gepflanzt? Was ist der Unterschied, ob ich begraben bin oder ob ich gepflanzt bin? Eigentlich nichts. Bei beiden Situationen ist man in der Erde rein, es ist dunkel, es ist kalt, es ist einsam, es ist still, es passiert nichts. Doch dann, wenn du gepflanzt bist, dann geht irgendwann die harte Schale auf und es passiert eine Veränderung. Zuerst einmal nur in diesem kleinen Sämlein. Innen dran fängt eine Veränderung an, es fängt wie ein Prozess an. Und langsam geht es immer weiter. Das ist jetzt nicht mehr das Stiefmütterli, das ist jetzt eine Bohne. Ist ein bisschen grösser, sieht man ein bisschen besser. Und die Veränderung fängt in dieser kleinen Bohne an. Eben da, ich weiss jetzt nicht, ist sie begraben oder ist sie gepflanzt, sie ist einfach in der Erde. Und dann, mit der Zeit, entwickelt sich das weiter. Interessanterweise wachsen die Pflänzchen immer am Licht zu. Also sie wachsen nicht aus Versehen gegen die Erdmitte und müssen ewig weiter wachsen. Nein, sie wissen irgendwo, dort ist das Licht und dort muss ich hinwachsen. Und so drucken sie weiter, bis der Erdboden durchbrochen ist, bis sie oben am Licht sind. Wo bist du in deinem Leben im Moment in einer Warteschleife? Wo hast du das Gefühl, du steckst in der Erde fest? Es ist dunkel, es ist kalt, es ist still und es tut sich nichts. Und du fragst dich, es hat doch so gut angefangen, wie bin ich an diesen Punkt gekommen, was habe ich falsch gemacht? Wieso bin ich in dieser Situation? Und sind meine Träume und die Verheißungen, die ich von Gott bekommen habe, sind die für neu gewesen oder habe ich das falsch gehört? Manchmal ist es vielleicht auch nur ein Bereich vom Leben, der sich so anfühlt. Du betest für etwas, schon seit Wochen oder Monaten oder Jahren und es verändert sich einfach nichts. Es scheint immer gleich zu sein. Oder du bist mega ausgefüllt in deinem Leben, es läuft so viel Zeug, du bist überall engagiert. Aber wenn du mal einen Moment alleine bist, dann kommt irgendwie so eine Leere in dich rein und eine Müdigkeit. Und du merkst, dass eigentlich deine Seele und dein Herz und deine Empfindungen, die sind irgendwie begraben. Es kann manchmal sein, dass wir uns selber in so Situationen bringen. Wie der Josef, ich meine, er war nicht ganz unschuldig, dass seine Brüder ihn so gehasst haben. Er hat das sicher nicht zurückgehalten, dass er so ein schönes Kleid hat. Das hat man gesehen, er war einfach vor ihren Augen. Und man kann wie sagen, ja, vielleicht war er ein bisschen selber die Schuld. Und vielleicht haben wir manchmal auch Sachen im Leben, wo wir Grenzen überschreiten, von uns oder von anderen. Oder wo wir vielleicht bewusst Sachen machen, wo wir wissen, es ist eigentlich nicht gut. Aber manchmal gibt es auch Situationen, wo man einfach nichts dafür könnte, wo es einfach nicht gut ist. Und es ist einfach schlecht und man kann es nicht anders sagen. Und wir wissen nicht, warum es so ist. Und wir können uns lange hinterfragen, eben, was haben wir falsch gemacht, warum ist das so? Es gibt wirklich keine Antwort auf das. Und ich glaube, an diesem Punkt müssen wir uns wie entscheiden oder können wir uns entscheiden. Sind wir begraben oder sind wir gepflanzt? Und was ändert sich dann, wenn ich mich jetzt entscheide, ja, ich bin begraben oder ich bin gepflanzt? An der Situation im Moment ändert sich wahrscheinlich nicht so viel. Es wird nicht gerade sofort eine Lösung geben. Aber was sich verändert, ist in dir inne. Dein Herz kann sich verändern. Die Bitterkeit und das Zynische, das irgendwann kommt, das Resignierte und Hoffnungslose, das muss wieder weichen, das hat keinen Platz mehr. Und deine Beziehung zu Gott kann sich verändern. Du kannst dein Vertrauen neu auf ihn setzen, wenn du dich entscheidest, nein, es kann nicht sein, dass ich begraben bin. Gott wird es nicht zulassen, dass ich begraben bin. Wenn schon, dann hat er mich gepflanzt. Und dann wird irgendwann aus dem Sämli, das da ist, wird etwas wachsen. Nicht zu meiner Zeit, nicht wenn ich es will, aber es wird wachsen und an dem halte ich fest. Und wenn du das Gefühl hast, ja, ich habe gar keine Verheißungen oder ich habe nichts Spezielles von Gott gehört, dann nimm die Verheißungen, die er in der Bibel uns schon gegeben hat, all die vielen Sachen, die er uns zuspricht, das, was er für unser Leben will, nimm das für dich in Anspruch und fang an dem festzuhalten. Das ist wie die Sämli, sie strecken sich nach dem Licht aus und in die Richtung wachsen sie auch. Und streck dich nach dem Licht aus, streck dich nach Gott aus. Und dann kannst du nur nicht anders als einfach immer näher, höher an die Schicht herankommen, bis du die Erde kannst durchbrechen, bis du aus dieser Dunkelheit raus wirst kommen. Ja, wir wissen jetzt, dass in dieser kleinen Bohne dort so ein Pflänzchen drin steckt, so ein Wunderpflänzchen, kann man fast sagen. Und wenn ich so die Geschichte von Josef anschaue, dann habe ich das Gefühl, er hat irgendwie gewusst, dass das Gefängnis nicht sein Ende wird sein. So wie er sich verhalten hat, so wie er treu war ist im Kleinen, wie er seine Möglichkeiten genützt hat, wie er an Gott festgehalten hat, obwohl er in einer schrecklichen Situation war. Das ist für mich das Zeugnis davon, dass er gewusst hat, irgendwann komme ich aus dem Gefängnis raus. Und irgendwann wird Gott mich befreien. Er war nicht geprägt von Verbitterung oder von Resignation. Ich bin selber auch so in so einer Wartephase drin. Und am Anfang ist es mir vielleicht so gegangen wie am Josef, nachdem er dem Mundschenk gesagt hat, ja, leg dann bitte ein gutes Wort ein beim Pharao für mich. Und dann so die Erwartungshaltung, ja, jetzt wird dann etwas passieren, Gott wird etwas tun und es wird kommen und ich weiß es. Und dann ist es immer länger gegangen und immer länger gegangen und immer länger gegangen und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ja, okay, wird wohl nicht so sein und ich bin wirklich ein bisschen in ein Loch gefallen. Und dann ist das eben gekommen, dass Gott mich mehr und mehr angefangen hat zu fragen, ja, wie siehst du dich jetzt eigentlich? Siehst du dich jetzt als begraben? Siehst du die Situation als begraben? Als fertig, als braune Erde, die nichts rauskommt? Oder siehst du, dass da etwas gepflanzt worden ist? Und die Zeit ist vielleicht noch nicht reif, dass das Sämli rauskommt. Und du siehst auch nicht, wie tief unter der Erde das ist, wie viele Zentimeter das da noch fehlen, bis die Oberfläche kommt. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir irgendwie schwierige Situationen schönreden oder so einen billigen Optimismus, es kommt gut, es kommt gut. Aber daran festheben, dass Gott seine Verheißungen wird erfüllen. Und dass er aus dem, was dort innen versprochen ist, dass er das wird aufgehen lassen. Und vor allem, das Beste an dem ist, auch wenn wir warten müssen, wir können gleich aktiv sein. Wir müssen nicht auf dem Sofa warten, bis etwas passiert. Wir können jeden Tag vorwärts gehen. Wir können in dieser Zeit über anderem einen Traum deuten, wenn man so will. Wir können ein Verwalter sein über Sachen, die Gott uns gibt. Wir können dort ganz vieles tun, nicht im Sinn von Aktivismus, aber wir können unsere Zeit und unsere Möglichkeiten nutzen. Und gleichzeitig können wir warten. Und es ist nicht ein passives, trauriges, selbstmitleidiges Warten, sondern es ist ein aktives Warten. Und wahrscheinlich wisst ihr, wie die Geschichte von Josef weitergegangen ist. Er war dann der Einzige, der zwei Träume vom Pharao deuten konnte. Und ist daraufhin der zweithöchste Mann geworden von ganz Ägypten. Und nur schon das allein ist ja eigentlich mega krass. Also von einem Sklaven, einem Hebräer, der nicht einmal vom Land ist, der Aufstieg, das ist schon, ja, das ist unglaublich. Aber es war noch nicht die Erfüllung von seinen Träumen gewesen. Es hat noch nichts damit zu tun gehabt, die Träume, die er gehabt hat, ganz am Anfang von seinem Leben. Das ist dann aber auch noch in Erfüllung gegangen, wo eine Hungersnot war, im ganzen Land in Ägypten. Und auch dort, wo Josef hergekommen ist und seine Brüder haben bei ihm müssen das Korn kaufen, damit sie überlebt haben. Und dort haben sie sich vor ihm niederwerfen. Und das Spannende ist, der Josef hat ja nicht wissen, dass er irgendwann der zweitoberste wird. Er hat nicht wissen, dass seine Brüder zu ihm werden kommen. Aber durch das, dass er einfach aktiv geblieben ist, dass er mit Gott vorwärts gegangen ist in der Situation, in der er war, haben sich die Träume wie von mir selber erfüllt. Ganz zu einem anderen Zeitpunkt, als er vielleicht gedacht hätte und ganz auf eine andere Art. Aber das Pflänzchen ist gewachsen und ist aufgeblüht. Ja, und so wünsche ich das euch wirklich auch. Vielleicht sind ihr nicht in einer Situation, so einer Situation, vielleicht betrifft euch das nicht. Vielleicht kennt ihr aber jemanden, wo ihr wisst, wow, die Person harrt schon so lange etwas aus, hat irgendwie die Hoffnung verloren oder ja, wirkt irgendwie verzweifelt. Aber vielleicht ja, hast du jetzt auch heute Morgen etwas gespürt, mal, es gibt Sachen in meinem Leben, wo ich wirklich die Hoffnung verloren habe und wo ich das Gefühl habe, ja, das ist jetzt einfach begraben. Und da möchte ich dich mega ermutigen, das Beispiel von Josef wie zu Herzen zu nehmen oder wie immer wieder an die Pflänzchen zu denken. Dass du kannst aktiv bleiben in diesem Warten inne, weil du weißt, Gott hat das Versprechen gegeben und es wird aufgehen. Es wird aufgehen. Er ist mit dir. Gott war immer bei Josef. Bei jeder Station, wo er war, war Gott mit dem Josef. Und er hat dafür gesorgt, dass ihm alles gelungen ist. Und ich möchte dir auch Mut zusprechen, die Möglichkeiten, die du hast, zu nutzen. Die Möglichkeiten, die sich dir bieten, dass sich etwas verändern kann, dass du die nutzt, dass du nicht denkst, ah ja, Gott macht es dann schon, oder ich darf nichts machen, ich muss immer warten, dass du Möglichkeiten auch kannst nutzen. Der Josef hätte nicht müssen sagen, leg ein gutes Wort beim Pharao für mich ein. Ich meine, ein Sklave irgendwo in einem Gefängnis beim Pharao ein Wort einlegen, ist ja auch ein bisschen lustig. Das ist ja, was will der Sklave da? Aber er hat wie gedacht, das ist meine Chance, die muss ich jetzt nutzen. Und dann kannst du wieder Josef deinen Blick auf Gott richten und auch deinen Blick auf andere richten. Du bleibst nicht bei dir in deinem traurigen kleinen Kämmerli unter der Erde, sondern du kannst anfangen, auch auf andere zu schauen. Und das ist so ermutigend. Ich möchte gerne noch beten und euch einfach auch ermutigen, wenn ihr etwas habt, wo ihr wie merkt, mal, das hat mich angesprochen oder da will ich wie heute einen Schritt machen, um zu sagen, ich gehe vorwärts und ich bleibe dran. Dann nehmt das in Anspruch von den Gebetsstationen, Segensstationen hin. Lasst euch segnen und lasst für euch beten. Einfach als Zeichen, dass ihr möchtet weiter vorwärts gehen mit Gott. Ja, Herr, ich danke dir von Herzen, dass du ein Gott bist, wo aus so kleinen Samen kann riesige Pflanzen entstehen lassen. Dass du so viel mehr kannst tun, als wir sehen können. Und dass du wunderbare Sachen in unserem Leben angelegt hast und gepflanzt hast. Ja, und du hast so wie den Röntgenblick, der durch die Erde durchsieht. Du siehst genau, wie tief unten die Sachen vergraben sind. Wie weit rauf, dass es noch muss gehen. Und ich bete, dass du Mut schenkst in unser Herz. Dass du uns erfüllst mit Hoffnung und Mut. Dass wir an dir dürfen festheben. Und dass du die Pflanze lassen wachsen, genau so, wie du es dir gedacht hast und zu dem Zeitpunkt, wo du es dir gedacht hast. Danke vielmals für deine Güte und für deine Vorsorge. Amen.